Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leben pur. Uns begleitet nach wie vor das Thema Sexualität und wir wollen diese Folge auch wieder diesem Thema widmen. Wir hatten das Thema schon in Folge 7 zu rechtlichen Rahmenbedingungen und in Folge 8 über ein Konzept zur Umsetzung sexueller Selbstbestimmung bei Menschen mit komplexer Behinderung schon aufgegriffen, aber es lässt uns einfach nicht los. Und diesmal möchten wir eine weitere Podiumsdiskussion mit Ihnen teilen, die am 16.10.2025 in Berlin auf unserer Tagung stattgefunden hat. Und heute haben wir den Schwerpunkt Sexualität von Menschen mit komplexer Behinderung in Einrichtungen. Wie wird sie praktisch gelebt, begleitet, aber auch geschützt? Dafür haben wir 4 Gäste auf dem Podium. Zum einen ist es Beate Bettenhausen aus München. Sie ist eine Frau, die seit vielen Jahren unermüdlich für die Belange von Menschen mit komplexer Behinderung und ihren Familien kämpft. Sie ist Diplombiologin und in einer Vielzahl von Funktionen aktiv. Unter anderem ist sie Vorsitzende des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen. Sie ist Vorstandsmitglied bei Helfende Hände Verein zur Förderung und Betreuung mehrfachbehinderter Kinder und Erwachsener e.V. Sie ist im Vorstand des Landesverbandes Bayern für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen e.V. und nicht zuletzt auch die Vorsitzende der Stiftung Leben pur. Darüber hinaus ist Beate Bettenhausen auch Mutter eines erwachsenen Sohnes mit komplexer Behinderung. Eine weitere Gästin ist Dorothee Knupfer aus Berlin. Sie arbeitet im pädagogisch-psychologischen Fachdienst der Kooperative Mensch in Berlin. Sie ist Rehabilitationspädagogin, Sexualpädagogin und Sexualberaterin und hat mit Kolleginnen die AG Erotik, Liebe, Sexualität selbstbestimmt ins Leben gerufen. Dann diskutiert mit uns Dr. Katharina Pirchall aus Hannover. Sie ist Vertretungsprofessorin für Behinderung und Inklusion im Fachbereich Gesundheitswissenschaften der Hochschule Bochum. Und nicht zuletzt diskutiert mit uns Ilona Westphal aus Flensburg. Sie ist Sonderpädagogin, Sexualpädagogin und Sexualberaterin und tätig am Unabhängigen Institut für Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, ISP, in Witten.
Und wir möchten jetzt hier oben am Podium, aber eben auch mit Ihnen, liebe Teilnehmende, diskutieren. Wir haben auch die beiden heute von Herrn Beck schon vorgestellten SexualassistentInnen, Frau Hofmann und Herrn Effner, inzwischen hier in unserem Publikum, die wir vielleicht auch ansprechen können oder werden bei der einen oder anderen Frage. Und wir wollen uns explizit dem Thema sexuelle Selbstbestimmung widmen und einen Blick auf die Einrichtungen werfen. Also wie sieht es wirklich aus in der Praxis, in den Einrichtungen, wo wird Sexualität gelebt und wo bestehen aber auch Gefahren? Und ich möchte auch noch vielleicht ein weiteres exotisches Thema noch mit einbringen. Ja, zunächst würde mich von Ihnen hier auf dem Podium interessieren, wie so Ihre, nachdem Sie ja alle irgendwie aus unterschiedlichen Bereichen kommen, sozusagen unterschiedliche Hüte aufhaben, wie erleben Sie in Ihrem beruflichen Umfeld oder auch dem privaten Umfeld, Frau Bettenhausen, als Mutter eines erwachsenen Sohnes mit über 30 Jahren, wie erleben Sie das Thema Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung? Sie haben Mikrofone und wer mag, darf einfach mal anfangen und kurz ein Statement abgeben, wie das aus Ihrer Sicht in der Praxis ist. Ist es ein Tabuthema noch oder wie begegnet Ihnen das Thema?
Gerne, ja. Insofern schwierig, ich arbeite ja nicht in der Praxis, sondern in einer Hochschule, aber hole mir die Praxis in die Hochschule. Was ich vermehrt in der Lehre mache, ist, dass wir kooperieren mit einer Werkstatt für behinderte Menschen, die zu uns einladen, die Werkstatt MitarbeiterInnen, und dort gemeinsam mit den Studierenden in die Diskussion gehen. Die Idee dahinter ist, die Lebenswelt der Werkstattmitarbeiterinnen zu teilen, zu erfahrbar zu machen, und andersrum sollen aber auch die Werkstattmitarbeiterinnen erfahren, wie geht es den Studierenden an so einer Hochschule? Ja, wie sieht so ein Vorlesungssaal aus? Was haben wir für verschiedene Labore? Was haben wir, wie ist die Mensa ausgestattet? Das ist immer ein ganz großes Thema, was es für Essen gibt in der Mensa. Und in der in dem Rahmen machen wir das Thema oder nehmen wir das Thema sexuelle Selbstbestimmung auch durch. Und spannend ist, dass sich die Gruppen dann mischen und man eigentlich nicht weiß, wer wohin gehört und was auch gut ist, so ist. Also die gehen beide in den Austausch und für die Studierenden ist es insofern bereichert, weil die leben ja in ihrer Blase. Die sind, gehören zur Elite und erfahren kaum von der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Werkstatt, in der besonderen Wohnform. Andersrum genauso. Die Werkstattmitarbeiterinnen wissen auch nichts über die Studierenden, auch über ihre Nöte, die sie haben. Und so, also das ist vielleicht so ein Beitrag, der jetzt nicht sagen kann, ja, was machen wir? Wir versuchen schon in diesem Setting auch die Studierenden als auch die Werkstattmitarbeiterinnen immer auf ihre Rechte hinzuweisen oder auf Rechtsverstöße. Wenn die Studierenden irgendwann ins Berufsfeld gehen, sollen sie diese Rechtsverstöße auch offen machen. So. Und das heißt aber auch, dass sie im Umgang oder in der gemeinsamen Erarbeitung von was ist eigentlich sexuelle Selbstbestimmung, wo wird sie gehindert, verhindert, behindert, wo treffe ich da auf diese Grenzen, das eben auch in diesen gemeinschaftlichen Aktionen eigentlich lernen sollen. So.
Das heißt, Sie sensibilisieren die angehenden Praktiker eben auch für das Thema, in der Hoffnung, dass zukünftig in den Einrichtungen man auch grundsätzlich mit dem Thema breiter und offener umgehen wird.
Ja.
Dankeschön. Frau Knupfer, Sie haben uns die Praxis ja gerade schon bestens vor Augen geführt.
Genau. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass wir das Konzept haben, weil wir die AG haben, ist das Thema auf jeden Fall präsenter in der Einrichtung. Und wir sind ja auch ansprechbar für Belange oder für Themen. Und wir werden auch angesprochen. Das finde ich ganz gut. Unsicherheiten sind trotzdem viele da. Die Sache ist auch, dass viele Mitarbeitenden, die neu kommen, die bekommen sofort das Konzept in die Hand gedrückt und sagen wir, also auch bei der Einstellung, sagen wir, das ist bei uns Realität, das ist Thema. Auch wenn Assistenznehmende bei uns einziehen wollen, dann wird es auch Eltern oder Bezugspersonen gesagt, dass das bei uns Thema ist. Also vorhin auch zu deiner Frage, wie man Eltern das nahebringen kann. Da kann man zum Beispiel auch eben sagen, wir haben das Konzept, das ist bei uns einfach Thema, genau. Also ich finde, das wird auf jeden Fall geliebt.
Vielen Dank. Das heißt, neue Mitarbeiter, die bei Ihnen anfangen, die können sich in das Konzept einarbeiten und haben dann Sie als Ansprechpartner. Das heißt, Sie haben Experten, die hier den Hut für das Thema aufhaben und trotzdem diffundiert das auch in die Breite in der Einrichtung. Vielen Dank.
Ja, schließe mich mal an, das, was Sie beschreiben, das nehme ich eher so als Leuchtturmprojekt wahr, als irgendwie so das Good Practice Beispiel, auf das wir eigentlich alle gewartet haben. Ich schaue jetzt mal so aus meiner Vergangenheit als Wohnbereichsleitung drauf, aber auch als freiberufliche Referentin. Also ich bin deutschlandweit unterwegs in Einrichtungen, in Vereinen etc. pp. Im sozialen Bereich, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten und das Thema Sexualität aus unterschiedlichen Gründen auf den Tisch legen. Häufig ist es auch so eine Feuerwehraktion. Es ist irgendwas vorgefallen. Wir brauchen jetzt mal schnell jemanden, der hier in ganz kurzer Zeit aufräumt und uns sagt, was wir machen sollen. Oder aber es ist dann wirklich auch verstanden worden, dass es ein Prozess ist, der eben über eine lange Periode halt auch dann oder ich sag mal für immer auch verfolgt werden sollte. Also so gesehen ist es das ganze Spektrum, was sich mir abbildet. Also von der einen Seite wirklich sehr engagierte Institutionen, engagierte Unterstützungspersonen mit Konzepten, mit Ideen und auf der anderen Seite aber auch das, was Frau Schulz und Sie auch gesagt haben, also die Restrandgruppe quasi, gerade Menschen mit komplexer Behinderung, die dann komplett rausgelassen werden, also quasi in diesem Spektrum der Menschen mit Behinderung nochmal marginalisiert werden und dann einfach nicht mitgedacht werden. Und beim Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung begegnet mir immer wieder die Angst von Unterstützungspersonen, von Mitarbeitenden in Institutionen, etwas falsch zu machen, genau aufgrund dessen, dass der Personenkreis sich eben kommunikativ nicht so eindeutig mitteilen kann, wie Menschen, die verbalsprachlich kommunizieren. und dann eben häufig aus Angst, Fehler zu machen, Grenzen zu überschreiten oder in einen rechtlich unsicheren Raum zu gehen, dann gar nichts zu machen. Und dann sind wir wieder bei den Abspaltungen.
Ja. Und kann man davon ausgehen, dass die Einrichtungen, die das Thema tabuisieren, dass die sich eben auch noch gar nicht an die vorhandene Expertise zum Beispiel von Ihnen oder anderen Kolleginnen wenden? Oder haben Sie das Gefühl, Sie erreichen auch diese Einrichtungen inzwischen durch Informationsmaterialien, durch Ihre Angebote?
Jein, es sind häufig einzelne Personen in einem System, die das Thema zum Thema machen, dann aber auch häufig EinzelkämpferInnen sind. Also es hängt einfach auch, wenn man an Organisationsentwicklungsprozesse denkt, natürlich viel auch an der Leitung, an der Gesamtorganisationsstruktur. Und muss man auch leider sagen, dass sich dann Mitarbeiter oder Personen auch in auch schnell aufarbeiten in ihrem Wirkungskreis, aber dennoch, jetzt soll es nicht so deprimierend und entmutigend wirken, kann das natürlich auch schon Effekte haben, wenn von innen heraus der Samen quasi gepflanzt wird und dann gut bewässert wird und sich sozusagen das Thema von innen dann auch in die Organisation reinbringt.
Ja. Frau Bettenhausen, wie geht die Einrichtung Ihres Sohnes mit dem Thema um?
Ja, wenn ich das so fragen darf. Eigentlich auch als Mutter geoutet und angesprochen. Und da ist mir gerade aufgefallen, ich habe von dem Thema seit der Pubertät eigentlich nichts mehr gehört. Und die Pubertät liegt jetzt durchaus schon gut 15 Jahre zurück. Da gab es dann Angebote bei uns auch für die Angehörigen in regelmäßigen Elternvormittagen und ich würde mal sagen, so ungefähr einmal im Jahr stand dann auch das Thema Pubertät auf der Tagesordnung. Aber seitdem ist es komplett eigentlich aus dem Blickfeld verschwunden und auch in der Einrichtung, die eine Einrichtung ist ausschließlich für Menschen mit komplexer Behinderung, für mich zumindest als Angehörige nicht spürbar und nicht präsent. Und das führt natürlich letztendlich dazu, also fühle ich mich jetzt fast schon ertappt, dass ich sage, naja, eigentlich ist das jetzt für mich auch gar kein Thema mehr, weil mein Sohn ja nicht mehr in der Familie lebt und ich dann irgendwann auch denke, naja, also bin jetzt als Mutter auch gar nicht zuständig, so würde ich es jetzt mal sagen. Eigentlich müsste es jetzt andere Menschen geben, die im Kontakt mit ihm sind täglich, die das auch wahrnehmen und gegebenenfalls das mal zum Thema machen. Und wenn ich dann als rechtliche Betreuerin und Mutter da notwendig bin, um irgendwas möglich zu machen, dann würde ich mich freuen, da angesprochen zu werden. Aber tatsächlich die Antwort auf Ihre Frage ist, nein, es kommt gar nicht mehr vor im Moment. Leider.
Fragen wir unser Publikum, ob es noch andere oder ähnliche Erfahrungen gibt. Wer hätte eine Anmerkung von Seiten unseres Publikums aus der Praxis? Zwei gleich.
Ich kann auch als Mutter sprechen. Meine Tochter, die mit einer komplexen Behinderung lebt, ist 23 und lebt jetzt schon in der zweiten Einrichtung. Also erst für Kinder und Jugendliche ist sie mit 17 hingezogen und jetzt für Erwachsene. Und ich bin eine sehr engagierte Mutter und ich bringe das Thema immer auf den Tisch. Und ich habe auch, hier gibt's ja dieses tolle BIS e.V. in Berlin, da hat sie Sexualaufklärung bekommen und sie ist auch nonverbal. Und bisher tut sich gar nichts über die Einrichtung. Und ich komme mir ein bisschen wie diese Mutter, die nervt, vor, dass ich immer denke, das Thema ist so wichtig. Jetzt ist sie aber auch schon älter, hat da ihre Bezugsbetreuungsperson. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was im Verborgenen stattfindet. Ich habe heute mitbekommen, dass gar nicht die Einwilligung der Eltern oder gesetzlichen Betreuungspersonen vorliegen muss. Keine Ahnung, aber ich bin total erstaunt, weil das auch irgendwie sehr visionäre und innovative Einrichtung jetzt ist und ich kriege nichts zu dem Thema mit und ja, werde mich da jetzt nochmal ganz anders irgendwie Fachmenschen reinholen, irgendwie Leute ansprechen, die da vielleicht helfen können, damit da mehr in Aktivierung kommt.
Will jemand von Ihnen darauf antworten?
Ich finde es sehr schön, also meine Tochter ist 26 und hat mir mal gesagt, Mama, du weißt überhaupt nichts von dem, was bei mir los ist. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht auch in der Einrichtung nicht anders. Vielleicht könnte man das auch beruhigend sehen. Warum sollte Ihre Tochter das erzählen? Die ist 22. Ja, also so aus der Perspektive malen. Man hat natürlich mache ich mir auch Gedanken und denke so, ist das alles gut? Gibt es da vielleicht schlechte Erfahrungen und so weiter? Aber sie sagt so, ich bin 26, tut mir leid, ja.
Wir hatten hier vorne noch eine Frage. Oder wer war? Nee, Entschuldigung, Sie hatten sich gemeldet noch, ja.
Hallo. Also ich bin so eine Einzelkämpferin, wie die Frau Westphal gesagt hat. Ich bin jetzt frisch ausgelernter HEP, habe meine Facharbeit über passive Sexualassistenz geschrieben, bin zum Wohnheimleiter, habe am Tisch gehabt und habe gesagt, so läuft's nicht. Ich hoffe, ich bin der gut gegossen wird, wobei ich bis jetzt guten Rückhalt bekomme. Es wird gut angenommen, wobei ich auch eben Eltern jetzt schon erfahren habe, dass manche zum Glück sehr dahinter sind, andere leider nicht. Also gerade wenn es um Homosexualität geht, dann wird das abgesprochen, das gibt's nicht, mein Sohn ist es nicht. Ich weiß, dass ein Haufen Arbeit vor mir steckt, ich bin aber froh, da wirklich Veränderung angestoßen zu haben. Deswegen bin ich auch hier tatsächlich, habe mich mein Chef hierher geschickt und hat gesagt, hey, das ist doch was für dich. Aber ja, bei uns in der Einrichtung erfahre ich auch ganz oft von Kollegen, nee, das geht so nicht, das darf so nicht und. Also es ist erschreckend, wie eben über Sexualität, gerade bei Menschen mit komplexer Behinderung, überhaupt bei allen, also wir haben querbeet alles durch, wie es allen abgesprochen wird, und das ist so traurig, und ich hoffe, dass ich da einen guten Anschluss machen kann.
Das heißt, Sie kommen auch mit dem Auftrag oder mit der Frage an uns hierher, wie kann ich meine KollegInnen mit ins Boot holen bei diesem Thema? Hat hier jemand in unserer Runde ein Patentrezept oder eine Idee, wie man dieses schwierige Thema angehen könnte, Kolleginnen zu infizieren mit dem so wichtigen Bereich Sexualität?
Also ich habe erstmal kein Patentrezept, schön wär's, aber ich glaube, es ist so die Herausforderung, ich sag mal, nicht zu bekehrend zu sein, aber ich glaube, subtil kann man schon mal so ein paar Sachen, Infomaterial und so weiter droppen, vielleicht auch in Gesprächen, abhängig natürlich von den Kollegen, Kolleginnen, wie die halt so drauf sind, aber das Thema auch zum Thema machen. Und ich denke, Bildung grundsätzlich ist natürlich ein Thema. Also mir fiel bei dem, was auch gerade gesagt wurde, eine Situation ein, in einer Fortbildung in einem Verein, der Menschen mit Behinderung begleitet, die mich eingeladen haben, und da war so in der Anfangsrunde die Frage so, inwiefern sind Sie mit dem Thema in Kontakt? Und wirklich alle der Teilnehmenden, das waren so 30 Leute, also jetzt so eine mittelgroße Gruppe, sage ich mal, haben gesagt, na, eigentlich habe ich mit dem Thema Sexualität so gar nicht wirklich was zu tun. Das waren alles Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, als ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, was heute auf der Tagung auch schon beschrieben wurde, was Sexualität eigentlich ist, ne? Also nämlich mehr als Penis in Vagina, heteronormativer Verkehr und so weiter, was das alles beinhaltet, wenn wir jetzt auch Uwe Sielert nochmal aufgreifen, also die Lebensenergie, die uns eigentlich alle durchströmt in ihren ganzen Facetten und so, und auch die Art und Weise, wie wir hier sitzen, wie wir uns kleiden, wie wir uns bewegen, dass das auch alles Teil des Selbstausdrucks, Teil von Identität ist, die ganz eng ja an Sexualität und ihre Entwicklung gekoppelt ist, dann glaube ich, kann man da vielleicht so durch die Tür kommen, wenn erstmal geklärt ist, was ist eigentlich Sexualität? Weil was mir Menschen häufig berichten oder die Reaktion, die ich beobachte, ist, dass wenn das Thema Sexualität benannt wird und der Frame ist für das, was passiert oder das, was besprochen werden muss oder besprochen werden soll, dann sind viele Menschen schnell in der Emotion, also auch in ihren eigenen Erfahrungen, die nicht immer positiv sind, die auch negativ sein können. Also wir alle haben ja bestimmte Normen und Werte durch unsere Enkulturation, Sozialisation, die wir in uns tragen. Und manchmal zieht sich da eine Mauer hoch und manchmal erscheinen Bilder vor dem inneren Auge und manchmal geht es dann in eine bestimmte Richtung und dann ist gar keine Möglichkeit mehr da, wirklich sich darüber auszutauschen, weil ein ganz festes Bild im Kopf sich festgesetzt hat und der wirkliche Austausch und das Gespräch über das Thema, was es eigentlich ist, dann nicht mehr möglich ist. Und Ja, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch erstmal zu klären, worüber sprechen wir hier eigentlich.
Das heißt, das müsste in den Einrichtungen auch aufgefangen werden und reflektiert werden. Und wenn ich so ein bisschen raushöre an dem von Ihnen Gesagten, dann gehört es eigentlich auch in die Curricula, in die Ausbildungsstätten und an die Universitäten, dieses Thema, dass jeder grundsätzlich mal Grundlagen über dieses Thema vermittelt bekommt und sich dann Kolleginnen wie Sie in den Einrichtungen nicht mehr so schwer tun.
Also vielleicht dazu nochmal, wenn wir noch einmal auf die Organisationsebene schauen, ist natürlich blöd, wenn die Leitung nicht mitzieht, aber grundsätzlich ist es ja auch schon zumindest ein kleiner Schritt, das aufzufangen, wenn das eben nicht passiert ist in der Ausbildung oder im Studium, dann in der Institution, wenn dann bestenfalls eine sexualpädagogische Konzeption vorliegt, das auch verpflichtend bei Einstellung von allen Mitarbeitenden unterzeichnen zu lassen und bestenfalls dann auch eine verpflichtende Veranstaltung anzubieten, oder anzubieten ist es ja dann nicht, sondern die wird dann halt gemacht und dann manche würden halt auch freiwillig hingehen, andere lassen sich dann berieseln und schalten ab. Die Gefahr ist natürlich da, aber es hat dann zumindest jeder schon mal einen Kontakt mit dem Thema gehabt und ist vielleicht auch mit geöffneten Augen da rausgegangen. So wie ich es zum Beispiel in der Fortbildung, die ich gerade beschrieben habe, in Ihrem Anfangsszenario, auch in der Abschlussreflexion nach einem Tag, dann, also da hat sich schon was getan. Also da kamen dann wirklich reihenweise, jetzt habe ich verstanden, dass ich doch eigentlich jeden Tag Kontakt mit dem Thema habe. Und damit ist ja schon ganz viel gewonnen.
Oh ja, vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage von Seiten des Publikums? Ja.
Ja, hallo. Ja, also ich bin auch Mutter eines 18-jährigen Jungen mit komplexer Behinderung, wobei ich mich vielleicht mal würde ich als erstes die Frage in den Raum stellen, worüber sprechen wir denn bei komplexer Behinderung? Genau, das würde mich mal als erstes interessieren. Also mein Sohn hat schon eine schwere geistige Behinderung. Mich hat Ihr Vortrag vorhin sehr angesprochen zum Thema Seed-Phasen. Also wir haben diese Seed-Erhebung gemacht, der ist so bei Stufe 1 bis 2. Keine verbale Sprache, kann sich, also ist vom Kognitiven her so, dass solche Sachen, wie hier alle vorgestellt wurden, die ich im Übrigen alle ganz toll finde, aber damit erreichen wir ihn nicht, weil einfach eher nicht das Verständnis oder wie auch immer die Aufnahmemöglichkeit für solche Dinge hat. Ja, wie gehen wir da bei ihm mit dem Thema Sexualität um? Er hat ja auch die sexuellen Bedürfnisse, die sich aber wahrscheinlich eher auf irgendwie körperlicher Ebene dann abspielen. Wir waren schon mal so in ein, zwei Situationen, wo wir als Eltern hilflos dastanden und gedacht haben, oh Gott, wie helfen wir ihm jetzt? Er hatte offensichtlich, also er hat sich selbst sehr stark stimuliert, weil es war so eine Situation, wo er einen sehr schweren Beziehungsabbruch irgendwie verkraften musste und da in einer hohen Anspannung war und das dann so, ja, dann eben so in so sehr über zwei Tage anhaltende masturbationsähnliches Verhalten so ab sich so reingesteigert hat und da standen wir schon da. Wir haben so die Leute, die so in unserem Netzwerk waren, gefragt zu dem Thema, aber so richtig helfen konnte uns dann auch keiner. Also wie gehen wir dann mit solcher Situation um? Ich meine, der ist 18, wahrscheinlich schießen die Hormone ein und das ist schon so ein Thema für uns und da sind wir sehr, sehr hilflos, muss ich sagen. Vielleicht hat da vielleicht von Ihnen nochmal jemand so hilfreiche Ideen.
Wer von Ihnen möchte darauf antworten?
Ich habe schon so viel gesprochen, aber einen Gedanken würde ich trotzdem noch loswerden. Und also, weil Sie sagten Beziehungsabbruch. Manchmal, also wenn wir aufs Verhalten schauen, also wir können es auch einmal ganz sachlich betrachten. Es ist eine Handlung, die halt einen Reiz, also Reiz und Reaktion auslöst, die erstmal einen Spannungsabbau nach sich zieht. So, ist natürlich auch sexuell stimulierend, das will ich gar nicht ausschließen, aber es hat eine Funktion, ne? Also gerade wenn Sie da so schon den möglichen Auslöser so auch benennen, also ich würde jetzt ganz schnell sagen, wenn er keinen Leidensdruck hat, lassen Sie ihn einfach. So, das wäre jetzt der erste Impuls.
Sehe ich eigentlich genau gleich. Und ich würde vielleicht auch nochmal auf die Lustpakete zurückkommen, die ich vorhin erwähnt habe, dass man quasi nochmal guckt, was bereitet ihm denn noch Lust oder wo kann er in eine Sinneswahrnehmung kommen, was sich auch gut anfühlt und angenehm anfühlt und daran irgendwie nochmal und eben vielleicht auch das Bliss-Konzept nochmal angucken. Ich finde das sehr hilfreich, weil es wirklich sehr viele Tools und Methoden an die Hand gibt, wie kann eine Person in die Wahrnehmung kommen. Genau, ich glaube, das, um auch eine Körperanspannung und Entspannung zu bekommen.
Lea, die Frau Diekmann hätte eine Anmerkung dazu.
Ja, also natürlich fühle ich mich direkt angesprochen, wenn Sie mich direkt angucken. Und also ich kann mich den beiden Vorrednerinnen auch nur anschließen. Ich glaube tatsächlich, das ist insbesondere, kann ich mir vorstellen, als Mutter oder als Eltern nochmal eine besondere Situation, dann ja auch im Zuhause, in der Häuslichkeit mit dem eigenen Kind das zu erleben, wo ja irgendwie klar ist, ne? Ich weiß nicht, ach die... Eine Mutter, die ja vorhin da war und sagte, oh, immer muss ich meinen Sohn so nackig machen. Und das sind ja Situationen, die, glaube ich, schwierig sind zu tragen. Und gleichzeitig denke ich eben auch, zu jeder, na, wir haben die Entwicklungsphasen ja kurz durchgehudelt, und zu jeder Entwicklungsphase gehört auch das Recht auf eine Entwicklungskrise. Und das machen wir alle mit und das machen wir alle durch. Und ich weiß nicht, ich glaube, Frau Procher, Sie sagten das vorhin auch, wenn wir Sexualität begleiten, dann können wir nicht immer verhindern, dass da auch Erfahrungen dabei sind, bei denen man sich im Nachgang denkt, gut, da hätte man ich gerne drauf verzichtet. Aber auch das ist ein Recht, das wir alle miteinander teilen. Und ich glaube, hier würde ich vielleicht auch so ein bisschen nochmal appellieren, solange kein Leidensdruck da ist, ist das oft eine Form von Selbstregulation. Und das ist toll, dass es diese, also dass er diese Möglichkeit einfach prinzipiell erstmal für sich hat. Und dann gebe ich Frau Knupfer recht, dass natürlich immer wieder andere Möglichkeiten der sensorischen oder auch der Selbststimulation anzubieten, hier enorm hilfreich sein kann, um das Spektrum zu erweitern. Ich glaube, das ist immer wieder etwas, das wir häufig vergessen, wenn Selbstregulation noch gar nicht möglich ist. Ich habe nur die Tools, die ich irgendwann mal zufällig selber entdeckt habe. So, und die feuere ich ab, immer und so oft ich das kann. Aber wenn mir jemand hilft, mir weitere Werkzeuge an die Hand zu geben, dann habe ich hier eben auch die Möglichkeit, mein Spektrum, meinen Handlungsspielraum zu erweitern. So, aber ich würde auch dafür plädieren, erstmal das auch wirklich wertschätzend anzusehen, dass er die Möglichkeit hat, sich zu regulieren und weitere Möglichkeiten dazu bieten.
Sie hatten vorhin, aber ich glaube, es hat sich schon definiert, nochmal angesprochen, wer ist denn die Personengruppe der Menschen mit komplexer Behinderung? Vielleicht ist das manchmal, weil die Übergänge so fließend sind und im Prinzip nahtlos. Wir von der Stiftung Leben vor lehnen uns da sehr an der Begrifflichkeit von Frau Vornefeld an, aber eben auch von Andreas Fröhlich. Für uns sind Menschen mit komplexer Behinderung wirklich die Personengruppe, die sowohl eine sehr schwere körperliche als auch geistige Behinderung hat und einen sehr hohen Assistenzbedarf und in der Regel nicht über Verbalsprache verfügt, sondern sehr basal über den Körper kommuniziert. Genau. Frau Wettenhausen, ja?
Ja, ich habe da, also mir geht das gerade noch sehr nach, was Sie auch gesagt haben, weil ich gerade denke, niemand von uns ist ja sozusagen gelerntes Elternteil. Also es gibt ja keinen Ausbildungsweg dafür, für das Elterndasein überhaupt nicht und erst recht nicht fürs Elterndasein eines Kindes mit komplexer Behinderung. Und dann stehe ich eben manchmal vor solchen Situationen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und manchmal ja auch vielleicht sogar eine Öffentlichkeit. Und dann kommen natürlich auch solche Dinge wie, ja, du liebe Zeit, haben denn diese Eltern, diese Mutter, ihr Kind überhaupt nicht erzogen und nicht im Griff? Also das sind ja auch so Situationen, die Eltern immer wieder schildern und die es gar nicht so einfach machen. Und im Grunde genommen gibt's auch wenig Beratungsangebote dazu, weil wir auch so ein bisschen hier alle miteinander gerade den Eindruck haben, in den Einrichtungen ist es auch nicht wirklich gut etabliert. Also ist auch nach wie vor ein Thema, das mit Tabu und Scham behaftet ist. Insofern ist es ja toll zu hören, dass das in Ausbildungsgängen zunehmend mehr eine Rolle spielt, aber wir profitieren ja erstmal gar nicht davon als Eltern und müssen irgendwie sehen, ob wir uns trauen, in so einer großen Runde, die ja auch eine Öffentlichkeit hat, solche Fragen zu stellen oder wo, an wen wir uns ansonsten wenden können. Das wollte ich jetzt nur noch so dazu sagen, um das vielleicht auch noch mal klar zu machen, wenn, es fällt ja oft der Begriff auch Elternarbeit, ich freue mich immer, wenn es heißt Zusammenarbeit mit Eltern, weil das mehr Augenhöhe gibt, denn eigentlich möchten wir auch gar kein Objekt von einer Arbeit sein, sondern wir würden, ich glaube, viele von uns würden sich freuen, wenn wir auch mit unseren Nöten wahrgenommen werden, die ja gar nicht immer nur Ablehnung sind, sondern vielleicht auch aus einer eigenen Hilflosigkeit entstehen. Und natürlich auch aus der eigenen Erziehung, dem eigenen Lebensweg. Was wir zunehmend auch zu beachten haben, ist, dass es ja auch Menschen gibt aus anderen Ländern, die mit einem ganz anderen Bild und einer ganz anderen Kultur des Umgangs mit dem Thema kommen und hier in unsere dann ja doch eher sexualisierte Welt kommen und damit umgehen müssen. Also ich glaube, das sind auch nochmal ganz neue Fragestellungen, die auf alle von uns zukommen.
Diese kulturelle Vielfalt, das haben wir jetzt auch als Thema noch gar nicht mit einbezogen, aber es ist natürlich ein sehr großes, wichtiges. Ja. Ich denke, ja, Eltern genauso wie Fachkräfte haben das gleiche Ziel, die sexuelle Selbstbestimmung, und damit wäre ich bei meiner nächsten Frage an Sie, den Personen Selbstbestimmung auch in der Sexualität zu ermöglichen. Wie kann uns das in der Praxis gelingen? Wie können wir wirklich zur Selbstbestimmung kommen, ohne bei dem Thema übergriffig zu sein oder Grenzen zu überschreiten?
Na, ich würde sagen, erstmal das Thema zum Thema machen. Und ich finde Bildkarten auf jeden Fall ganz hilfreich. Also OK-Kärtchen vorzulegen und dann auch über Gefühle, über meinen Körper, über Themen, über mich zu sprechen oder über die Person zu sprechen, um da die Möglichkeit zu geben, den Gesprächseinstieg irgendwie zu ermöglichen. Natürlich ist nicht immer gegeben, dass ein Verständnis da ist, muss ich glaube auch sagen. Genau, aber das wäre zumindest mal eine Option irgendwie, um eine Möglichkeit zu schaffen.
Ich hatte es ja vorhin in der Vorstellung des Rebix-Projektes, diese Freiraumgruppen, die wir hatten, sind, glaube ich, ein guter Ort, um Erfahrungen auszutauschen, um überhaupt über Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung zu sprechen. Was da aber auch wichtig ist, also wir sind jetzt hier eine Runde mit hauptsächlich Fachkräften, würde ich sagen, und andere sind nicht eingeladen hier. So. Und auch dazu, also selbst zu fragen, was braucht ihr denn, um reden zu können, um den Raum zu haben, um eine Sicherheit zu haben, auch eine Sicherheit, vorhin mit diesem großen Raum war ja auch so eine Frage, wie sicher ist das, was ist das ein sicherer Ort eigentlich? Die Freiraumgruppen waren sicherer Ort, so, und ich glaube, diese Orte zu schaffen ist ganz wichtig, aber eben auch zu fragen, was braucht ihr, um euch auszutauschen, ja, um überhaupt ins Gespräch zu gehen. Vielleicht brauchen ja Menschen auch gar nichts, also wir sagen das jetzt, wir sind da auch vorgeprescht mit dem Projekt und haben angenommen das und es hat funktioniert, aber ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen und eher noch andere befragen, so. Ja.
Vielleicht fragen wir unsere Sexualassistentin und Assistenten, wie sie das mit der Selbstbestimmung in ihren Interaktionen handhaben. Wie erfahren Sie von Menschen mit komplexer Behinderung, ob sie das in dem Moment wirklich wollen oder wie handhaben Sie das? Würde mich interessieren. Gerne auch beide.
Ja, hallo. Erstmal guten Abend in die Runde. Mein Name ist Pia Hoffmann. Ich arbeite als Sexualbegleiterin und Sexualberaterin, vornehmlich in NRW, aber auch bundesweit. Und zu dem Thema möchte ich sagen, dass ich in meiner Arbeit oft merke, dass oder einer meiner Leitsätze ist, wir können eben nicht kommunizieren. Also wenn jemand etwas nicht möchte, dann merke ich das. Der kann mit den Wimpern klimpern, er kann lautieren, dieser Mensch kann immer irgendetwas dafür oder dagegen haben zu dem, was ich mache. Also wenn ich frage, ne, magst du das, wenn ich mit meinem Finger über deinen Handrücken streichle und ich merke, die Person versteht das zwar, aber kann nicht antworten, dann kann ich das lesen, was es aber an anderen Kommunikationsquellen gibt. Als da wäre die Augen, die Haut, die glänzt oder nicht glänzt, der Blick geht nach unten oder nach zur Seite weg oder. Also es gibt, ich will fast sagen, tausende von Signalen, die mir das Gefühl geben, dass dieser Mensch das jetzt gerade mag oder nicht mag oder mir auch dann zeigt, was er stattdessen lieber mag, was ich dann machen soll. Und dann kann ich gucken, was ich damit mache.
Vielen Dank. Wir werden ja morgen in Ihrem Workshop noch tiefere Einblicke in Ihre Arbeit gewinnen. Wollten Sie auch noch Antworten, Herr Fner? Ja. Ich würde gerne, weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist und Andreas Fröhlich mich angefragt hat mit einem Anliegen oder eine Frage, auch hier in unsere Runde noch mit einem Thema konfrontieren. Und zwar hat er mir geschrieben, auf einem Schweizer Kongress wurde der Einsatz von Sexualrobotern diskutiert. Wäre das nicht eine Möglichkeit, uns aus manchem praktischen und auch moralischen Dilemma zu befreien? Eine Möglichkeit, erwachsenen Menschen mit sehr schweren und mehrfachen Behinderungen zumindest eine gewisse Befriedigung anbieten zu können, ohne Gefahr von Übergriffen, selbstbestimmt eben. Oder sind dies nur Visionen, die uns noch mehr Probleme und keine Lösungen bringen? Ja? Haben Sie vielleicht Erfahrungen damit gemacht?
Erfahrung an sich nein, aber ist es dann nicht so, es wäre zwar eine Hilfe für die Menschen mit komplexen Einschränkungen, egal in welcher Art und Weise natürlich, aber mein Gedanke wäre, da geht da nicht irgendwie das Zwischenmenschliche verloren. Also viele Bewohner, wo nur lautieren können oder wirklich auf Berührung gehen, leben ja irgendwie davon. Also wir haben auch so einen Bewohner, der geht nach Berührungen, nach Lautierungen, der kann sich verbal nicht äußern, hey, das mag ich jetzt nicht, was du da machst. Also man muss da eben auch viel auf die Mimik achten, er verzieht das Gesicht oder zieht weg oder irgendwie was in der Art. Aber da würde er ja irgendwie das Zwischenmenschliche einfach verloren gehen. Wozu sind wir dann noch da? Also wir leben und lieben die Arbeit dafür, dass wir auch da sind für die Menschen. Körperlich, wie physisch, wie... Ja, ich denke, das würde halt dann verloren gehen, oder?
Ich würde auch mit Ja antworten, aber was meinen die anderen?
Ich würde ganz kurz ergänzen. Also ich gehe da einfach mal einen Perspektivwechsel. Würde ich das wollen? Würde ich wollen, also selbst wenn ich mir ein Sexspielzeug bestelle, dann muss das irgendwie mir entsprechen. Wenn ich eine Sexpuppe bestelle im Internet, dann ist das was zum Anfassen, einen Kontakt aufnehmen. Ne? Und ich stelle mir das sehr schwer vor, also aus meiner Sicht, einfach rein aus meiner Sicht, nicht berührt oder nicht in irgendeiner Weise zwischenmenschlichen Kontakt aufnehmen zu können, wenn es auch um Sexualität oder um Sexualpraktiken geht. Ne? Irgendwo ist der Punkt, wo wir das alle brauchen. Und dieses Bedürfnis würde man ja dann in Abrede stellen, aus meiner Sicht. Und das halte ich für sehr gefährlich.
Ich möchte mich da anschließen, habe auch gerade überlegt, wie würde sich das anfühlen, wenn so ein Roboter, also wie weit müsste das programmierbar sein, dass Wärme, also Körperwärme simuliert wird, Haut, Haare, die sich aufrichten bei Berührung, also wie weit muss die Simulation da gehen, ob das überhaupt funktioniert? Und man hat ja im Pflegebereich mit Pflegerobotern viel gearbeitet, ja. Und genau diese Komponente des Zwischenmenschlichen war die Schwierigkeit. Reichung von Essen, vielleicht auch, ich glaube, die haben so ein paar Spiele gemacht oder so, da war in Ordnung, aber der Rest fehlte halt. Und da war auch die große Kritik gewesen. Deswegen kann ich da auch nur mitgehen. Für mich erstmal schwer vorstellbar. Im persönlichen Bereich. erstmal. So.
Ja. Genau, ich war mit Assistenznehmenden im September auf der Venus, auf der Erotikmesse und habe die begleitet. Und da waren auch Sexroboter ausgestellt und die fanden es eher befremdlich, ehrlich gesagt. Also es waren auch Menschen mit komplexer Behinderung dabei und die fanden es eher erstmal merkwürdig und komisch. Es gibt natürlich auch irgendwie Füße, Hände, verschiedene Körperteile, die man auch anfassen kann und die man fetischisieren kann von mir aus. Aber die fühlen sich trotzdem immer noch nicht an wie echte Füße zum Beispiel. Also das genau, also die Haare fehlen, die Knorpel fehlen, die Körperwärme fehlt. Also es wurde die Möglichkeit, dass es die gibt, ist cool und ist schön, aber es muss, wie gesagt, auch irgendwie passen auf die Person.
Frau Westphal, Sie hatten dazu auch noch.
Ja, ich denke, wir sollten zwei Punkte dabei berücksichtigen. Das eine ist, dass auch ein Sexroboter oder eine Hightech-Sexpuppe nicht das Allheilmittel ist. Ähnlich wie auch bei sexuellen Dienstleistungen, wo häufig ja auch noch gedacht wird, wenn wir das jetzt machen, dann sind wir raus, dann müssen wir hier sexual, bildnerisch oder pädagogisch jetzt nichts mehr machen. Jetzt haben wir das Pflaster und kleben das da drauf. So funktioniert das nicht. Also in meiner Welt kann das, wenn wir Selbstbestimmung als Selbstbestimmung verstehen, eine Möglichkeit sein, eine Möglichkeit. Das Zweite ist, wir sollten nicht von uns auf andere schließen. Also nur weil ich das befremdlich finde oder das nicht möchte, muss es nicht sein, dass es für eine andere Person auch befremdlich ist. Und es kann auch sein, dass es ein Kink ist, dass zum Beispiel auch die Oberfläche, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht tatsächlich, auch mal so eine Puppe konfiguriert. Also es war jetzt kein Hightech-Roboter, aber eine, ja tatsächlich eine Hightech-Sexpuppe, die eben auch mit Add-ons quasi komplett beheizt ist, wo die Körperöffnung Saugfunktionen haben, die wenn es so eingestellt ist, dass bestimmte Körperteile auf Stimulation reagieren, auch ein Laut rauskommt. Also das kann ja auch fetischisiert werden, Silikonoberfläche und so weiter, also auch in Kombination gedacht mit zum Beispiel Materialfetischen. Und es sollte ja klar sein, dass es eben eine Puppe ist, dass es ein Roboter ist, dass es eben kein Mensch ist. Und klar, wenn wir sagen, das ist jetzt das Allheilmittel, das ist das Einzige, was an Kontakt passiert, wird es schwierig. Aber etwas in den Arm zu nehmen, was auch leblos ist, ich denke jetzt gerade an Kuscheltiere oder große Schlafkissen, das tut manchmal gut. Und wir wissen, da kommt keine Reaktion. Das Schlafkissen ist auch kein Mensch. So, und trotzdem tut es gut, etwas in den Arm zu halten, was sich anschmiegt und auch vielleicht in dem Fall dann auch eine Reaktion zeigt. Also von daher kann man das so halt denken. Was ich jetzt wieder mich frage, ist, wie können wir dann wieder sicherstellen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was uns ja immer begleitet, wo wir auch morgen früh bei meinem Vortrag auch nochmal drauf zu sprechen kommen, so diese Überlegung, wie können wir denn jetzt wirklich herausfinden, dass die Person ein Interesse daran hat. Aber grundsätzlich würde ich es jetzt erstmal nicht per se ablehnen, sondern es liegt meines Erachtens an den Bedingungsfaktoren und wie man eben damit umgeht, mit dieser erweiterten Möglichkeit.
Und wir haben hier noch zwei. Gut, machst du?
Ich stehe voll hinter allem, was gesagt wurde und trotzdem würde ich so eine sanfte Gegenrichtung nochmal mit einbringen, also dass wir nicht, die Gefahr besteht meiner Meinung nach, dass wir zu schnell von der guten, richtigen Sexualität ausgehen, ja, und was gehört dazu? Wir haben gerade eine schöne Definition an der Wand gehabt, da stand, die ist in verschiedenster Weise sinnvoll, wie ich meine Sexualität auslebe. Und jetzt wieder stellvertretend zu überlegen, zu denken, was ist denn für Menschen mit komplexen Behinderungen oder überhaupt Menschen mit Lernschwierigkeiten etc. Jetzt ist die gute Vorstellung, das gute Leben. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir die Menschen in irgendeiner Form partizipieren lassen, auch bei solchen Entscheidungsprozessen. Ein Vibrator, der App gesteuert ist, ist auch ein Computer, ein Sexroboter sozusagen. Ja? ChatGPT wird gerade diskutiert, ob die sich für Erotikfunktionen öffnen. Wollen wir da die Menschen mit Behinderungen nicht mal mitdiskutieren lassen? Also ich finde von vornherein so, also das wäre aus meiner Sicht ein bisschen sauberer. Nichtsdestotrotz, ich finde halt, also die Gefahr ist immer für komplexe Sachverhalte so einfache Antworten zu finden, geht nicht anders. Und deswegen, ich finde, alles hat seine Berechtigkeit gehabt, was hier gesagt wurde. Aber ich bin immer vorsichtig zu sagen, das Absolute. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Chancen, die KI bieten, die auch Robotik bieten, die quasi die Technik bietet, um Menschen auch Defizite sozusagen auch zu kompensieren. Und da weiter drauf zu schauen, das wäre einfach nochmal ein Appell und sich nicht in Schwarz-Weiß zu verlieren, sondern ich glaube, die Wahrheit liegt da in der Mitte.
Vielen Dank. Dankeschön. Frau Bruchhal, wollten Sie noch was drauf sagen?
Und Frau Beckenhoff? Auch ergänzend. Die Frage war ja ein bisschen anders gestellt, können wir uns das so generell vorstellen? Und da gehen wir, glaube ich, alle mit, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, auch um dir zuzustimmen. Ich glaube, wir sollten aber vorsichtig sein, dass wir die Verantwortung hier nicht abgeben. So. Und diesen Kreis sozusagen oder das von uns schieben und sagen, ja, jetzt ist es da und damit müssen wir nicht in die Reflexion gehen, müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie wir sexuelle Selbstbestimmung auch begleiten, ermöglichen und Räume dafür schaffen. Ja, und da habe ich so ein bisschen die Gefahr gesehen. Ja.
Frau Bettenhausen?
Ja, die erste Reaktion ist, glaube ich, bei fast allen, wie soll das denn gehen und wie muss man sich das vorstellen? Mich hat das ein bisschen, weil es geht ja um viel, viel mehr. Ne? Es geht eben um Nähe, um Beziehung. Das spielt ja bei uns zumindest allen auch eine Rolle. Aber ich habe mich dann erinnert, mal auf einer Messe so einen Roboterarm gesehen zu haben, der Essen anreicht. Und auch ein Video dazu, bei dem Menschen mit einer sehr komplexen Behinderung gesagt haben, das ist toll. Dieser Arm macht genau das, was ich will und macht das genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es will. Und das ist eigentlich viel schöner als ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die manchmal abgelenkt ist und vielleicht den Blick auch noch auf andere richten muss, weil sie eben nicht mit mir alleine ist in dieser Situation. Und von daher würde ich auch sagen, mal mit Offenheit an das Thema ranzugehen, vielleicht ist es für manche Personen genau das Richtige. Wichtig finde ich ist der Punkt, dass es selbstbestimmt sein muss. Also dass der Mensch, der so einen Roboter benutzen möchte, auch in der Lage ist, auch in dieser Situation seiner Selbstbestimmung Ausdruck zu verleihen. Und das Gerät natürlich dann auch so responsiv sein muss, dass es darauf reagiert und entsprechend konfiguriert, programmiert ist, dass es eben für den Menschen auch schön ist.
Das heißt, man muss als Einrichtung einfach ein breites Spektrum bieten können, viel Erfahrung haben und einfach Angebote machen und sehen, wie die Angebote dann eben angenommen werden oder abgelehnt werden. Und ich denke, das kann unsere Zielgruppe ja auch sehr gut zeigen, wenn man intensiv mit ihr arbeitet. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, auch wenn wir, glaube ich, diese Diskussion noch lange fortsetzen könnten und sie sicher auch noch spannender werden würde, möchte ich gerne Sie hier auf dem Podium noch um ein kurzes Schlusswort bitten. Vielleicht eine kleine To-Go-Home-Message oder ein Fazit für Sie nach dem heutigen Tag. Vielleicht will der ein oder andere von Ihnen, unseren Teilnehmenden, noch was mit in den Abend geben. Also ich will Ihnen einfach das letzte Wort lassen.
Also anders, was ich mitnehme. Ich will gar nichts mitgeben, sondern ich habe hier spannende Vorträge gehört und denke, dass sich die ein oder andere Zusammenarbeit, Kooperation, Weiterdenken, gemeinsames Denken hier entwickelt hat. Ich finde es großartig, Manuela, dass du deine Sachen vorgestellt hast, weil wir uns aus dem Rewix-Projekt schon kennen. Also Rewix lebt weiter und lebt auch weiter mit Andreas Nietzsche. Das ist auch immer großartig mitzubekommen und das nehme ich mit, dass Rewix funktioniert hat, dass hier ganz viele Menschen die engagiert sind, die neue Ideen haben, von denen ich einfach auch lernen kann, ganz viel. Das nehme ich mit.
Also nichts.
Und ganz viel.
Ich gebe nichts weiter.
Und indirekt doch.
Ja, für mich ist es so, dass ich hier nochmal heute festgestellt habe, beobachten durfte, wie viel Expertise auch im Raum ist, wie viele Projekte, die auch wirklich gut sind, es gibt. Und meine Take-Home-Message wäre, vernetzt euch. Also vernetzt euch noch besser, lernt voneinander, teilt euer Wissen, Es geht voran. Also das lässt sich wirklich beobachten, finde ich, jetzt gerade auch für den Personenkreis, über den wir hier sprechen. Und ich glaube, wenn wir da auf der Bahn weiter nach vorn gehen und auch Seite an Seite stehen und uns unterstützen und eben teilen, was wir machen, was es gibt, dann sind wir da wirklich auf einem guten Weg.
Vielen Dank, Frau Westphal. Frau Knupfer, Sie haben uns schon ganz viel Praktisches mit auf den Weg gegeben. Vielleicht fassen Sie nochmal das Wesentliche zusammen in einem Satz.
Ich würde eigentlich nur sagen, machen Sie das Thema zum Thema und schaffen Sie Angebote, weil der Personenkreis ist einfach auf uns angewiesen und wenn keine Angebote, Reize geschaffen werden, dann passiert einfach nichts. Und genau, probieren Sie sich da aus und achten Sie auch auf die Personen, was wird gebraucht und was nicht und was wird angenommen und was nicht. Genau.
Das heißt, man muss einfach mutig sein, sich auf den Weg machen, am besten Mitstreiter finden und ausprobieren.
Richtig.
Unsere Personengruppe zeigt dann, was gut tut oder was der richtige Weg ist und was nicht.
Vielleicht ist auch weniger Nachdenken ganz gut, weil zum Beispiel beim Essen anreichen, denken wir ja auch nicht drüber nach, wie mache ich das jetzt oder wie reagiert die Person, aber da machen wir uns nicht so viele Gedanken wie jetzt beim Thema Sexualität. Nur so als Idee.
Ja, was gut, ich mitnehme, ist, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz viel über Schutzkonzepte gesprochen haben und diesen Aspekt sehr an den Vordergrund gestellt haben. Ich würde sagen, das ist auch wichtig und bleibt auch wichtig, weil es gibt Missbrauch und da darf man auch nicht drüber wegsehen. Aber das darf nicht dazu führen, dass dann die Selbstbestimmung auf der Strecke bleibt. Also es muss immer beides miteinander betrachtet werden. Der Schutz darf nicht dazu führen, dass die Menschen in so einem Kokon sind und vor allem, was auf sie zukommen könnte, bewahrt werden. Es muss auch Freiheit geben und die Möglichkeit, sich auszuprobieren, selbstbestimmt.
Und die Themen gehören ja auch zusammen. Ein gutes Schutzkonzept bedingt ja auch sexuelle Selbstbestimmung und auch sexuelle Bildung, um vor Übergriffigkeiten zu bewahren. Ich denke, das war auch schon eine schöne Überleitung an das, was Sie morgen erwartet, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir werden morgen einen tieferen Einblick in Schutzkonzepte erhalten. Und ich denke, wir können da dann in gewisser Weise auch noch weiter diskutieren. Ja, an dieser Stelle möchte ich Ihnen hier auf dem Podium nochmal ganz herzlich danken für Ihre Offenheit, für Ihre Bereitschaft, Ihr Wissen mit uns zu teilen und mit uns zu diskutieren. Auch Ihnen, liebes Publikum, ein herzliches Dankeschön.